Lass mal alles aus, wie du wirklich abschalten lernst. Von Cordula Nussbaum. Cordula, das bin ich. Zeitmanagement-Expertin, Coach, Bloggerin, Podcasterin, Bestseller-Autorin. Und der Hintergrund zu diesem Buch war, dass zunehmend Menschen um mich herum in die Knie gingen, weil sie einfach nicht mehr abschalten konnten. Nicht ihr Smartphone, nicht das Gedankenkarussell im Kopf und das ständig On-Sein hat sie zermürbt. Aus diesem Grund nehme ich in diesem Buch die 7 häufigsten On-Treiber unter die Lupe und zeige dir Strategien, wie du endlich mal alles auslassen kannst. Und jetzt viel Spaß mit den Blinks dazu.
Lass mal alles aus, wie du wirklich abschalten kannst. Von Cordula Nussbaum. Legst du das Smartphone kaum noch aus der Hand und bist immer erreichbar? Surfst du beim Fernsehschauen im Netz und chattest gleichzeitig mit 5 Leuten bei WhatsApp? Sofortness und das Ständig-On-Syndrom gehören für viele von uns in einer digitalisierten Welt einfach dazu. Die Kehrseite sind Überforderung und Erschöpfung, sogar Burnout und Depression, wenn wir uns keine mentalen Pausen gönnen. Aber können wir dem digitalen Stress überhaupt entgehen? Und ist es wirklich nur digitaler Stress, der uns plagt? Die Blinks zu Lass mal alles aus decken typische On-Treiber auf, die uns in die ständige mediale Verfügbarkeit zwingen. Du erfährst, wie verheerend dauernde Unterbrechungen sind und welche inneren Saboteure jede Erholung zunichte machen. Außerdem verraten wir dir, wie echte Erholung aussieht und wie du zu einem gesunden On-Off-Level finden kannst. Blink Nummer 1. Ständig on zu sein, kann uns aus dem Takt bringen und krank machen. Eigentlich sollten technische Neuerungen Zeit sparen und unser Leben leichter machen. Aber oft ist das Gegenteil der Fall. Da werden nach Feierabend noch schnell 10 Kundenmails rausgehauen, morgens beim Frühstück die Projektzahlen auf dem Smartphone durchgesehen und wenn die Kollegin am Sonntag per WhatsApp nach diesem tollen Rezept für Spaghetti Alfredo fragt, dann sagt man natürlich auch nicht nein. Und schon war es das mit der Work-Life-Balance. Heutzutage sind die meisten von uns ständig on, immer erreichbar, immer vernetzt. Statt uns Zeit zu verschaffen, erlaubt uns die Technik, unsere Tage immer voller zu packen. Mit verheerenden Folgen. Seit 2007 hat sich die jährliche Zahl der Arbeitsausfälle, die durch Burnout und Depression entstehen, in nur 10 Jahren auf 107 Millionen Tage verdoppelt. Selbst Kinder und Jugendliche bleiben nicht verschont. 2015 litt bereits jedes 5. Kind an Stresssymptomen, wie Schlafstörungen, Kopf- oder Bauchschmerzen. Aber sind daran allein die digitalen Geräte schuld, die in den letzten Jahren in unser Leben getreten sind? Nein, denn sie sind erst einmal nur das Medium für die Inhalte. Ob ich dieselben Nachrichten nun in der Zeitung lese oder auf dem Tablet, dürfte keinen allzu großen Unterschied machen. Wie kann es also sein, dass sich trotzdem immer mehr Menschen in ihrem Alltag getrieben, gestresst und ausgebrannt fühlen? Das liegt vor allem an der Taktung. Stimmen äußeres und inneres Tempo nicht überein, können Körper, Geist und Seele nicht ausreichend regenerieren, was auf Dauer krank macht. Dieser Stress ist übrigens nicht neu. Schon mit der Industrialisierung veränderte sich der Lebensrhythmus der Menschen gewaltig und die Hetzkrankheit, medizinisch Neurasthenie, war eine der meistdiagnostizierten Krankheiten, die auch Berühmtheiten wie Franz Kafka und Robert Musil ereilte. Mit dem Siegeszug von Computer, Handy und schließlich dem mobilen Internet seit den 1990er Jahren erreichte die Abgehetztheit jedoch völlig neue Dimensionen. Heute ist es ganz normal, rund um die Uhr zu shoppen, sich zu informieren und erreichbar zu sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist eigentlich so schlimm daran? Gar nichts, wenn wir damit umgehen können. Doch genau hier liegt das Problem. Denn wir sind nicht permanent am Drücker und on, einfach weil es technisch möglich ist, das sind nur die Rahmenbedingungen. Verantwortlich sind vielmehr unsere inneren und äußeren Antreiber, unsere On-Treiber. Blink Nummer 2. Unterbrechungen sind der Hauptgrund für Stress und Leistungsabfall. Kannst du dir einen Chirurgen vorstellen, der mitten in der Herz-OP das Handy zückt um schnell eine Nachricht an seinen Tennisbuddy zu verschicken? Oder eine Schauspielerin, die im Schlussakt kurz rausläuft, um Pizza zu bestellen? Was in manchen Berufen undenkbar wäre, ist für viele Bürotätige Arbeitsalltag. Unterbrechungen und Ablenkungen im Dauerfeuer. In manchen Großraumbüros geht es vor wie auf dem Rummel. Es herrscht permanent Gebabbel und Gebimmel, hier ein Pling, da ein Kannst du mal. Aber auch im Homeoffice ist man keineswegs sicher vor Ablenkung, denn auch hier locken Internet und Smartphone und statt der Kollegen bringen einen das Telefon, Familienmitglieder oder der Paketbote immer wieder raus. Wurden wir 2004 alle 11 Minuten gestört, kommen die Unterbrechungen heute im 3-Minuten-Takt. Das Problem dabei? Einmal gestört, brauchen wir 4 bis 8 Minuten, um den Faden wieder aufzunehmen. Das produziert nicht nur schlechte Laune, sondern mindert auch Tempo und Qualität unserer Arbeit. Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt messbar. Uns unterlaufen mehr Fehler, während das Stresslevel steigt. Der perfekte Nährboden für unproduktives Multitasking. Was können wir tun, um solche Unterbrechungen zu unterbinden? Nun, zunächst müssen wir unsere äußeren und inneren Störimpulse identifizieren. Was lenkt mich ab, wie oft und wie lange? Wir unterschätzen leicht, wie viel Zeit wir tatsächlich bei Amazon, YouTube oder Netflix verbringen. Mache einen Adlerflug, indem du mit einer Stoppuhr oder einer Tracking-App wie Quality Time einige Tage lang erfasst, wie viel Zeit du wirklich im Internet verdaddelst. Schaffe dir im zweiten Schritt Zeitinseln für ein konzentriertes Arbeiten. Du sollst ja durchaus noch ins Internet gehen oder die Fragen deiner Kollegen beantworten. Nur nicht zwischendrin, damit du dich nicht ständig selbst aus dem Flow reißt. Trage dir Zeiten für ungestörtes Arbeiten als Termin mit dir selbst in deinen Kalender ein und informiere auch dein Umfeld darüber. Stelle während dieser Zeit alle Störquellen ab. Schließe die Tür, schalte das Handy aus, leite dein Telefon um. Im Büro bzw. im Team ist das etwas schwieriger, aber nicht unmöglich. Man kann zum Beispiel für jede Person störungsfreie Zeiten vereinbaren und dafür freie Konferenzräume nutzen. Hilfreich sind auch klare optische Signale wie Kopfhörer oder Psst-Schildchen am Tisch, die den anderen zeigen, hier wird konzentriert gearbeitet. Bitte nicht stören. Blink Nummer 3. Eine gute On-Off-Balance ist der Schlüssel zu einem gesunden Alltag. Prüfst du mehrmals pro Stunde deine Inbox? Ist dir unwohl, wenn dein Handy keinen Empfang hat oder es kein WLAN gibt? Schaust du sofort nach, wenn eines deiner Gadgets vibriert? Falls ja, dann leidest du vielleicht schon an Hyperkonnektivität, dem übertriebenen Drang, angeschlossen zu sein. Als soziale Wesen haben wir schon immer die Gemeinschaft gesucht und uns am Lagerfeuer zum geselligen Austausch versammelt. Nur erlauben uns die digitalen Werkzeuge heutzutage, täglich an zig Lagerfeuern zu sitzen, sogar an mehreren gleichzeitig. Das Ergebnis ist digitaler Burnout, verursacht durch die nicht abreißende Flut von Mails, News, Tweets und Co. Durch die technische Möglichkeit, jederzeit und überall erreichbar zu sein, steigt auch der Druck, es sein zu müssen. Und so landen viele von uns im digitalen Standby-Modus. Abschalten unmöglich, Sucht nicht ausgeschlossen, Stress garantiert. Und die digitale Dauerdröhnung kann unschöne Folgen für die Gesundheit haben. SMS-Daumen und Handynacken sind kein Scherz, sondern real und durchaus ernst zu nehmen. Wenn wir nach unten aufs Handy schauen, lastet auf unserem Nacken ein Gewicht von etwa 20 Kilo. Das entspricht einer vollen Kiste Bier. Die Deutschen sind täglich 1,6 Stunden am Tag am Smartphone zugange, unter 30-Jährige sogar 3 Stunden und mehr. Da verwundert es nicht, wenn die Schmerzen chronisch werden. Und nicht zuletzt leiden Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit. Erschreckenderweise sogar dann, wenn das Smartphone nur in der Nähe ist. Wir müssen es also nicht erst in die Hand nehmen, ja, es muss nicht einmal eingeschaltet sein, um uns abzulenken und unproduktiv zu machen. Willkommen in der neuen Leistungsfahrigkeit. Es gibt also viele gute Gründe, deinen Handykonsum zu hinterfragen. Wie schon zuvor bei den Unterbrechungen gilt, mach dir zuerst ein Bild vom Status quo. Dabei hilft beispielsweise die App Checky. Sie zeigt dir an, wie oft du am Tag nach dem Handy gegriffen hast. Wenn dich das Ergebnis überrascht und du das Handy viel öfter in die Hand nimmst, als du bisher dachtest, ist es Zeit für eine digitale Detox-Kur. Eine One-Fits-All-Lösung gibt es hier allerdings nicht. Manchen hilft eine radikale Null-Diät, andere fahren besser mit festgelegten Nutzungszeiten. Das Ziel ist nicht, völlig auf das Smartphone zu verzichten, zumal das für die meisten unrealistisch ist. Es geht vielmehr darum, achtsamer zu konsumieren und eine gute Balance zwischen On und Off herzustellen. Hilfreich ist zum Beispiel, gerätefreie Zonen und Zeiten einzurichten. Etwa kein Handygebrauch im Schlafzimmer, am Esstisch, vor dem Frühstück oder nach 20 Uhr. Blink Nummer 4. Work-Life-Blending kann Segen oder Fluch sein. Entscheidend ist die Fähigkeit zur Abgrenzung. Mit dem Laptop in einem gemütlichen Café arbeiten statt im stickigen Büro? Der Konferenz von zu Hause im Jogginganzug beizuwohnen statt im Business-Look vor Ort? Für viele Menschen ist dieser Traum vom selbstbestimmten Arbeiten bereits Wirklichkeit. Doch er kann auch zum Albtraum werden. Work-Life-Blending nennt man es, wenn Arbeit und Freizeit miteinander verschmelzen. Vom Englischen to blend, also mischen. Bisher haben hauptsächlich Wissensarbeiter, Kreative und Selbstständige so gearbeitet. Doch das Modell hält zunehmend auch Einzug in Unternehmen. Bei der Telekom in München etwa haben die Mitarbeiter keine festen Plätze und Zeiten mehr, sondern buchen ihren Schreibtisch im Büro via Intranet, wenn sie ihn brauchen. Frühbucher ergattern die begehrten Fensterplätze. Der Vorteil liegt auf der Hand: maximale Flexibilität. Gerade für Menschen mit Familie eine feine Sache. Das Kind muss zum Zahnarzt und es gibt nur einen Termin um 13 Uhr? Kein Problem, dann wird der Projektbericht eben am Abend geschrieben. Diese Flexibilität kann einem aber auch zum Verhängnis werden. Vor allem dann, wenn sie nicht selbst gewählt, sondern von oben verordnet ist. Mancher Arbeitgeber lockt mit freier Zeitgestaltung, während er in Wahrheit jederzeit verfügbar meint und das Modell als eine Art Mitarbeiter-Flatrate betrachtet. Aber auch freiwillige Work-Life-Blender geraten leicht in die Ständig-On-Falle, denn es erfordert ein hohes Maß an Achtsamkeit und Selbstkontrolle, sich dabei nicht selbst auszubeuten und über die eigenen Grenzen zu gehen. Als Work-Life-Blender solltest du dir folgende Fragen stellen. Wechselst du häufig zwischen beruflichen und privaten Aktivitäten hin und her? Nimmst du dir zwar Zeit für Privates, hast aber ein schlechtes Gewissen dabei? Respektieren deine Familienangehörigen deine Arbeitszeit oder betrachten sie dich als verfügbar, weil du schließlich körperlich anwesend bist? Letztlich entscheidet deine Fähigkeit zur Abgrenzung darüber, ob Work-Life-Blending für dich aufgeht oder dich auf Dauer verschleißt. Hier ein paar Tipps. Bestimme feste Arbeitszeiten. Entscheide dabei bewusst, ob du lieber kleinteilig switchen oder in größeren Blöcken arbeiten willst. In jedem Fall sollte deine Freizeit auch wirklich frei sein, also keine ständigen Ausnahmen aller schnell noch um 23 Uhr eine E-Mail beantworten. Auch eine räumliche Trennung ist sinnvoll, zum Beispiel indem du bestimmte Bereiche in deiner Wohnung zur Arbeitszone erklärst oder einen externen Ort, wie etwa ein Café oder eine Bibliothek zum Arbeiten aufsuchst. Lerne, wie du mental abschalten kannst. Einige Methoden stellen wir dir später noch vor. Blink Nummer 5. Vom Work-Life-Blending zum Workaholismus ist es oft nur ein kleiner Schritt. Du arbeitest regelmäßig mehr als 40 Stunden pro Woche? Wenn du einmal frei hast, bist du unruhig und kannst nichts mit dir anfangen? Du arbeitest häufig länger als geplant und machst auch vor Nacht- und Wochenendschichten nicht Halt? Die Vorstellung, einmal alles auszulassen, versetzt dich in leichte Panik? Wenn du all diese Fragen mit Ja beantwortest, dann sollten jetzt die Alarmglocken schrillen. Aber keine Angst, du bist nicht allein. Forscher schätzen die Zahl der Arbeitssüchtigen in Deutschland auf rund 400.000. Zwar handelt es sich offiziell nicht um eine Krankheit, trotzdem gibt es Selbsthilfegruppen wie die anonymen Arbeitssüchtigen sowie Kliniken und Psychologen, die sich auf die Arbeitssucht spezialisiert haben. Auch ist man als Arbeitssüchtiger in guter Gesellschaft. Etliche prominente Unternehmenslenker wie etwa Tesla-Gründer Elon Musk, Amazon-Chef Jeff Bezos oder Apple-CEO Tim Cook gelten als geradezu besessen von Arbeit. Im Kern funktioniert Arbeitssucht wie jede andere Sucht. Wenn wir tätig sind, wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet und stimuliert das Belohnungszentrum. Wir fühlen uns super. Irgendwann verlangt der Körper jedoch immer mehr, um das gleiche Glücksgefühl zu erlangen. Und schon beginnt der Teufelskreis. Wir decken uns mit mehr und mehr Arbeit oder privaten Aktivitäten ein. Hauptsache immer beschäftigt. Wie jeder andere hat auch die Arbeitssucht meist psychologische Ursachen. Oft ist sie Folge elterlichen Leistungsdrucks oder sie resultiert aus schwierigen Erlebnissen, wie beispielsweise der Scheidung der Eltern. Die Sucht füllt die innere Leere und überdeckt negative Gefühle. Auch der Wunsch, gebraucht oder anerkannt zu werden, kann ein Motor für maßloses Schuften sein. Work-Life-Blending und digitale Gadgets gießen zusätzlich Öl ins Feuer. Wo im klassischen Modell Arbeitsschutzgesetze und feste Bürozeiten der Arbeitswut zumindest gewisse Grenzen gesetzt haben, gibt es nun keinen Halt mehr. Das Problem? Sucht verschleiert die Wahrnehmung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Das kann so weit gehen, dass wir selbst Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen und ausreichende Erholung einfach übergehen. Die Selbstfürsorge verkümmert und mit ihr auch die Leistungs- und Beziehungsfähigkeit. Man verzettelt sich in Aktivitäten, Beziehungen gehen in die Brüche. Wie immer ist auch hier die Erkenntnis der erste Schritt zur Besserung. Lass dir Zeit und beobachte genau, wie du dich verhältst und was du denkst. Folgst du unbewussten Glaubenssätzen wie ohne Fleiß kein Preis? Wenn du deinen inneren Antrieb verstehst, kannst du dir schrittweise Aktivitäten suchen, die dir ähnlich positive Gefühle verschaffen, aber ohne den hohen Preis. Blink Nummer 6. Erholungsphasen halten uns gesund und fördern die Leistungsfähigkeit. Sportler wissen es längst. Die eigentliche Leistungssteigerung passiert zwischen den Trainingseinheiten, weniger beim Training selbst. Trotzdem scheiden sich die Geister, wenn es um Pausen geht. Die einen zelebrieren sie, andere halten sie für Faulenzerei und Zeitverschwendung. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Viel zu tun, wenig Zeit und dann ist da auch noch dieses schlechte Gewissen, wenn man sich doch mal eine Auszeit nimmt. Nur 37% der Arbeitnehmer machen regelmäßig Mittagspause. In Cordula Nussbaums Coaching berichteten einige Teilnehmer aus einer Gruppe von Ärzten sogar, dass sie tagsüber nichts trinken und sich den Toilettengang verkneifen, weil dafür einfach keine Zeit sei. Dabei sind Pausen essentiell, um leistungsstark und produktiv zu sein. Ohne sie werden wir müde und langsam, die Konzentration lässt nach, Fehler passieren. Wie Forscher herausfanden, liegt der natürliche Arbeitsrhythmus des Gehirns bei 52:17. Das heißt, nach 52 Minuten fokussierten Denkens braucht es 17 Minuten Erholung, um optimal zu funktionieren. Auch bei der Art, wie wir pausieren, ist Luft nach oben. Denn oft schalten wir gar nicht wirklich ab, sondern sind in Gedanken noch beim Job, bei Problemen oder der To-Do-Liste. Viele nutzen Arbeitslücken, um private Erledigungen zu machen oder im Internet zu surfen, was auch nicht gerade erholsam ist. Hast du dich schon gefragt, warum man manchmal gerade am Wochenende oder im Urlaub krank wird? Diese sogenannte Freizeitkrankheit entsteht, weil bei Stress die Immunabwehr unterdrückt wird. Solange wir unter Druck stehen, fühlen wir uns gesund. Geht es dann in die Entspannung, schickt das Immunsystem seine Abwehrtruppen los. Und schon haben wir Schnupfen, Kopfschmerzen oder fühlen uns einfach nur matt. Die gute Nachricht: Bei Menschen mit einer soliden Grunderholung, die regelmäßig echte Pausen einlegen, haben Freizeitkrankheiten und Feiertagsmüdigkeit keine Chance. Was ist also die Königsformel für optimales Pausieren? Das ist natürlich individuell verschieden. Aber ein guter Richtwert wäre, etwa nach jeder vollen Stunde eine Mini-Pause. Außerdem wenigstens eine große Pause pro Tag. Und das Ganze am besten offline. In den Minipausen können wir zum Beispiel das Fenster öffnen, in die Ferne blicken, einen Tee oder Kaffee genießen oder eine Bewegungseinheit mit Kniebeugen und Liegestützen einlegen. Erlaubt ist alles, was ablenkt und entspannt. Der wichtigste Tipp für die großen Pausen: Trage sie im Kalender ein. Steht die persönliche Freistunde als offizieller Eintrag im Kalender, fällt es leichter, diese Zeit zu blocken und vor der Überflutung mit anderen Terminen zu schützen. Blink Nummer 7. Die wahren Antreiber in uns sind unsere inneren Glaubenssätze. Sucht man nach Gründen für den grassierenden Wahn, ständig on zu sein, sind die Hauptverdächtigen schnell ausgemacht. Smartphone und Internet sind schuld. Doch in Wahrheit treiben nicht sie den Stresspegel in die Höhe, sondern unsere inneren Antreiber. Ob wir ständig on sind, hat vor allem mit unseren inneren Glaubenssätzen zu tun. Das können positive Motivatoren sein, die uns anspornen und Freude geben, wie etwa der Wunsch, anderen zu helfen. Aber manchmal sind es auch Saboteure, die uns zu ungesundem Verhalten treiben, ohne dass wir es richtig merken. Die Antreiberforschung, ja, das gibt es, kennt 6 typische Antreiber. Sei perfekt, sei stark, streng dich an, beeil dich, mach es allen recht, sei vorsichtig. Oft ist uns nicht bewusst, dass wir diesen Glaubenssätzen folgen, denn sie wurden uns von klein auf durch unsere Eltern, die Umgebung oder durch eigene Erfahrungen eingegeben. Nehmen wir das Beispiel »Streng dich an«. Dieser Typ folgt dem Glaubenssatz, dass es nichts geschenkt gibt im Leben. Ohne Fleiß kein Preis. Nur wer sich bis zur Erschöpfung verausgabt, ist es wert, geliebt zu werden. Die digitalen Medien eröffnen dabei lediglich ein neues Spielfeld. Der Streng-dich-an-Typ nimmt die Herausforderung an. 24/7 erreichbar sein? Kein Problem, das gehört schließlich dazu. Tapfer die E-Mail-Flut stemmen? Muss ja. Ob du nun stark oder perfekt sein, dich beeilen oder es allen recht machen willst. Jeder der 6 Antreiber ist zugleich auch ein On-Treiber. Wie du aus der Nummer wieder herauskommst? Frag dich, welches deine Antreiber sind. Meist sind es mehrere. Dann mach dir klar, dass sie nicht per se böse, sondern oft sogar der Grund für deine größten Erfolge und Glücksmomente sind. Ohne das »Beeil dich« im Kopf hätte Jeff Bezos vielleicht kein Amazon erschaffen. Es geht daher nicht darum, seine Antreiber komplett zum Schweigen zu bringen. Wir sollten nur nicht an ihnen hängen wie die Marionette am Faden. Du kennst deine inneren Ansprüche? Dann setze ihnen im nächsten Schritt etwas Positives entgegen. Sagt die Stimme in dir, sei perfekt, halte gelassen dagegen, ich gebe, was ich zu geben vermag. Einem, sei stark, entgegnest du, ich darf auch mal schwach sein. Finde für jedes deiner destruktiven Muster einen positiven Gegenentwurf und du wirst dich freier und entspannter fühlen. Blink Nummer 8. Das Gedankenkarussell ist eines der gemeinsten Antreiber. Doch es lässt sich anhalten. Kommen wir noch zu einem besonderen Antreiber, dem Gedankenkarussell. Damit ist das dauernde Kreisen der Gedanken um Aufgaben, Verpflichtungen oder Probleme gemeint. Meistens eine unproduktive und zermürbende Angelegenheit, die uns daran hindert, mental abzuschalten. Vielen Menschen fällt es schwer, den inneren Off-Schalter zu betätigen und vom Arbeits- in den Erholungsmodus zu wechseln. Denn ihnen ist gar nicht bewusst, dass Entspannung sich nicht einfach von selbst einstellt, sondern aktiv verfolgt und gestaltet werden kann. Das Verzwickte am Gedankenkarussell ist, dass es sich oft umso schneller dreht, wenn wir äußerlich Ruhe haben. Also gerade dann, wenn wir uns eigentlich erholen wollen. In den Pausen, nach Feierabend, am Wochenende. Anhalten kann das Gedankenkarussell jeder nur auf seine eigene Art und Weise. Bist du eher ein quirliger, lebhafter Typ, hast aber einen Job, der dich wenig auslastet? Dann könnte eine ruhige Freizeitbeschäftigung, wie etwa Stricken, deinen Stress noch verstärken. Denn auch der Bore-Out, die kleine Schwester des Burnouts, kann schädlich sein. Statt hier nun alle Freizeitbeschäftigungen der Welt aufzuzählen, möchten wir dir folgende Faustregel mit auf den Weg geben. Mach das Gegenteil von dem, was du im Alltag tust. Forscher fanden heraus, dass die größtmögliche Erholung von Körper und Geist im Kontrast zu finden ist. Du hast einen eher eintönigen Job? Dann darf es in deiner Freizeit ruhig ein wenig actionreicher zugehen. Du verbringst viel Zeit sitzend am Schreibtisch? Geh raus in die Natur und beweg dich. Du leistest überwiegend Denkarbeit? Dann lass das mit dem Schachverein und gehe lieber auf ein Konzert.